Wir haben ja gestern angefangen, darüber zu reden, dass wir gesund werden sollen an Körper, Seele und Geist. Und einerseits redet die Bibel davon, dass wir gesund werden durch Glauben. Jesus sagt immer wieder mal, dein Glaube hat dich geheilt. Andererseits kann der Glaube dich aber auch krank machen, wenn es ein ungesunder Glaube ist. Religiöse Neurosen, wie wir gesagt haben, die gibt es ebenfalls. Jetzt ist die Frage, im Titusbrief haben wir gelesen, dass Paulus dem Titus schreibt, dass er im Glauben gesund werde, dass wir eine gesunde Lehre haben sollen und eine gesunde Rede. Und wir wissen von Gott aus dem zweiten Buch Mose, Gott ist unser Arzt, er will uns heilen. Jetzt ist die Frage, wie heilt Gott? Wie geht das vor sich? Und Heilung ist immer umfassend. Nicht nur körperlich, nicht nur seelisch und nicht nur geistlich, sondern alle drei Bereiche will Gott gesund machen. Und übrigens, was ich jetzt mit euch tue hier, das ist Premiere. Zum ersten Mal habe ich PowerPoint in einer Winterfreizeit. Ich bin überhaupt kein Computerfan. Das ist für mich nur ein Gegenstand, der zum Schreiben da ist. Ich weiß auch nichts davon. Aber der Simon hat mir ein paar Sachen gelernt und das habe ich selber gemacht. Das ist allerhand. Ja, bis jetzt hat mir der Simon das manchmal gemacht, aber das war dann mein Werk. Und ich weiß sogar, welchen Knopf ich drücke zum Weiterleiten auf die nächste Seite. Auf jeden Fall, ich habe festgestellt, ich habe in der Bibelschule so gefragt, die Bibelschüler, ob es ihnen eine Hilfe ist. Und die haben gesagt, unbedingt. Sie haben gesagt, es ist so viel hilfreicher. Ich unterrichte ja relativ viel. Zum Beispiel im November habe ich in 2 Wochen 45 Mal gepredigt, an 7 verschiedenen Stellen. Und da hat man eben diese Predigten und wenn die da untermalt sind, die Leute sagen alle, es hilft ihnen, es besser zu behalten und so mache ich es mit euch auch. Auf jeden Fall, eine Sache, die ich auch in meinem Leben feststelle, ist, als Prediger ist eine Voraussetzung, die ich haben soll, es wäre zumindest gut, das ist, wenn ich immer nett bin. Von einem Prediger erwartet, dass er nett ist. Das ist einfach so. Das ist auch im Gastgewerbe. Wenn du wo hineingehst, du erwartest eigentlich, dass die Leute nett sind zu dir. Auch am Dauernhof. Ich nehme an, wenn ihr hierher kommt, ihr erwartet, dass die Leute nett sind. Und das ist ja auch richtig, diese Erwartung. Und ich glaube, meistens sind wir auch nett. Weil das hilft uns zu überleben. Es ist ja so, wenn ich als Prediger nicht nett bin, dann fragt mich niemand mehr zum Predigen. Ich muss es sein. Wenn ich als Buchautor nicht nett bin, dann kauft niemand mehr meine Bücher, das ist auch nicht gut. Aber das Problem bei der Sache ist, dass leicht der Fall ist, dass was man äußerlich, öffentlich ist, nicht mit dem zusammenstimmt, wo eigentlich das Herz ist. Und das ist eine lebenslange Prüfung, eine lebenslange Sache, der wir uns da unterziehen, jeden Tag neu. Und es ist leicht möglich, gerade wenn man eine öffentliche Person ist, ich glaube, es gilt für jeden, für den anderen vielleicht ein bisschen stärker wie für den anderen, dass wir zwei verschiedene Seiten haben. Die eine, die wir zeigen, und die andere, das, was wir wirklich sind im Herzen. Und die Gefahr besteht, dass man zu zwei verschiedenen Personen wird. Und das ist, was die Bibel auch nennt, ungesund. Das ist ein ungesundes Herz oder eine ungesunde Seele. In der Bibel wird es gesagt, im Jakobusbrief, die Psychos, ein zweiseliger Mensch. Der Mensch hat zwei Seelen. Im Deutschen wird es übersetzt mit wankelmütig. Es ist aber die Psychos, zwei Seelen. Und das ist eine ungesunde Sache. Ein Mensch, der zwei Seelen hat, der äußerlich so ist, aber im Herzen tatsächlich so denkt, für den gibt es einen Namen, den hat Jesus uns gegeben, nämlich ein Heuchler. Ein Heuchler, der gibt nach außen etwas vor, was er innerlich tatsächlich aber nicht ist. Und es scheint, wenn ich die Evangelien durchlese, dass Jesus mit allem leben konnte, aber nicht mit Heuchelei. Das ist ganz interessant. Zur Heuchelei hat Jesus die härtesten und geradesten Worte gefunden. Es ist auch so, wenn wir vor Gott stehen, und da stimmt der 1. Samuel-Vers, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Seht ihr, die meisten von euch kennen mich nur oberflächlich. Ihr kennt mich von irgendwelchen Konferenzen oder hier vom Dauernhof oder als Skilehrer. Ich kann euch was vorspielen. Das gelingt mir unbedingt eine Woche lang. Weil ich kenne euch nicht so nahe. Einige wenige von euch. Schwieriger wird es schon bei den Leuten, mit denen man dauernd lebt. Aber man kann was vorspielen. Der Mensch sieht, du siehst, was vor Augen ist, wie ich mich gebe. Gott aber sieht viel mehr. Er sieht das Herz an. Und ein Spruch, den wir auch in der Speise, im Gastzimmer haben, Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Warum? In ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Bibel fordert uns ganz klar auf, unser Herz zu bewahren, nicht zwei Herzen oder zwei Seelen zu haben. Und das bedarf Mut und es bedarf, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen. Es ist auch so, Menschen können wir etwas vortäuschen. Das können wir alle und wir tun es alle. Ob du es glaubst oder nicht, ob du es willst oder nicht, mehr oder weniger tun wir das alle. Wir täuschen was vor und wenn sie dann rausfinden, wie wir wirklich sind, dann sind sie oft sehr enttäuscht. Übrigens ist es eine gute Botschaft. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht, ist eine Tatsache. Du kannst Gott niemals enttäuschen. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Gott ist nie enttäuscht von dir. Denn damit Gott von dir enttäuscht wäre, müsste er sich zuerst in dir getäuscht haben. Aber du kannst Gott nie täuschen. Und darum ist er nie enttäuscht. Menschen kann ich täuschen. Und wenn ich dann auffliege, dann sind sie enttäuscht. Gott nie. Weil Gott kennt unser Herz. Wir sehen das, was vor Augen ist. Und die Sache ist nun die, dass wir nicht in der Lage sind, unser Herz immer zu überspielen, das heißt so zu tun, als wären wir anders. Wir können eine Zeit lang und in gewissen Umständen etwas Äußeres vorspielen und es gelingt uns. Aber früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo du das nicht mehr schaffst. Das heißt, wo dein Herz dein Verhalten überholt. Und dann kommt zum Vorschein, wer wir wirklich sind. Und ihr kennt das. Es geht uns immer wieder so, dass wir sagen, da war zum Beispiel von mir aus ein geistlicher Leiter, ein Prediger oder was immer und durch den wurden so viele Menschen gesegnet und viele halten ihn hoch und dann plötzlich hört man, der ist aus dem Bordell rausgekommen, der hat die Ehe gebrochen. Und die Menschen sind entsetzt, weil sie sagen, ich hätte nie gedacht, dass der so etwas tun kann. Oder du bist in einem christlichen Verein irgendwo dabei und die Arbeit läuft geistlich gut, es scheint alles. Und dann plötzlich geschehen Dinge, die so unchristlich sind. In Kirchengemeinden, in christlichen Werken und du fragst dich, wie kann das sein? Wieso kann der plötzlich so reden, wo er 5 Jahre so geredet hat? Oder ein anderes christliches Werk läuft gut und dann plötzlich hört man, es wurden 50.000 Euro unterschlagen. Und man fragt sich, wie konnte das geschehen? Wisst ihr, warum das geschieht? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben unser Verhalten nicht mehr aufrecht halten können. Das, was wir wirklich sind, hat uns überholt. Wir sind oft schockiert, Gott ist es nicht, denn Gott kennt unser Herz. Und ich möchte eine Passage vorlesen über dieses, wie Jesus es nennt oder wie ich es nenne, mehr oder weniger, das religiöse Doppelleben. Schlagt es mal auf, Matthäus 15. Übrigens, es kann gut sein, dass der ein oder andere diese Botschaft oder die ähnliche schon mal gehört hat. Ich habe die letztes Jahr mal vorbereitet, aber sie dient mir heute Abend für die nächsten zwei Abende, die ich im Herbst erarbeitet habe, damit, weil ich habe das in dem Einheim, ich habe immer im Herbst einen einheimischen Bibelkurs im November, da habe ich drei Abende mit jeweils zwei Stunden. Auch heuer wieder, es war so fantastisch. Heuer kamen, so viel wie heuer kamen noch nie, 170. Wir hatten nicht mehr Platz hier. Alles einheimisch, Schladming, Amsau, alles wunderbar. Und da haben wir dieses Thema gehabt. Aber damit die nächsten zwei Abende, für die, die es nicht gehört haben, ihr das einordnen könnt, mache ich diese Stunde. Und übrigens, ich entschuldige mich nie dafür, wenn ich etwas wiederhole, denn meistens kapiere ich erst die Wahrheit, wenn ich es fünfmal gepredigt habe. Dann, ja genau, das stimmt echt. Es ist manchmal, ich brauche relativ lange, und also es ist kein Problem. Matthäus 15, da spricht Jesus über das religiöse Doppelleben der bibeltreuen Pharisäer. Matthäus 15, 1, dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Was war ihr Problem? Ihr Problem war, die Jünger Jesu haben sich vom Essen nicht die Hände gewaschen. Das ist in der jüdischen Kultur extrem wichtig, gar keine Frage. Aber das war für sie der Maßstab, ob jemand bibelgläubig ist oder nicht. Und sie sagen, die waschen sich nicht die Hände, die sind der Tora untreu, das sind bibeluntreue Menschen. Das war ihr Maßstab. Jesus überführt sie dann ihre Heuchelei und dann sagt er weiter unten im Vers 7, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Seht ihr, das ist es. Es ist das äußere Verhalten, die Lippen, das, was ich sage. Aber ihr Herz, das, was sie wirklich sind, das ist weit weg davon. Lippe und Herz sind weit auseinander. Das war das Problem, das Jesus hier entlarvt. Und dann sagt er im Vers 9, vergeblich, aber beten sie mich an, indem sie Lehren der Menschengebote lehren. Und wisst ihr, das Traurige ist, wenn wir nur äußerlich Gott bekennen, aber unser Herz völlig woanders ist, dann ehren wir Gott vergeblich. Das ist, was Jesus hier sagt. Und dann sagt er weiter im Vers 10, und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen. Das, Jesus sagt, die ungewaschenen Hände sind nicht das Problem, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Und dann sagt Jesus im Vers 15, Vers 18, was aber aus dem Mund herausgeht, das kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Jesus sagt, das Problem ist unser Herz. Und aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Übrigens, das ist hochinteressant, Denn deine Gedanken kommen nicht von deinem Denken. Deine Gedanken kommen von deinem Herzen. Wenn Jesus recht hat, und ich glaube, er hat recht, aus eurem Herzen kommen die bösen Gedanken. Ich kann euch das übrigens ganz leicht beweisen. Ihr alle hört heute Abend genau dasselbe. Jeder von euch bekommt heute Abend genau dieselbe Information. Aber jeder von euch geht raus und denkt etwas anderes. Weißt du warum? Weil du nicht nur logisch, rationell mit dem Hirn denkst, sondern mit deiner Einstellung, mit deiner Haltung. Damit denkst du. Und das bestimmt, wie wir denken. Es ist unser Herz, nennt es die Bibel. Nun ist es so, es gibt vier Bereiche, die die Bibel speziell erwähnt, die unser Herz krank macht. Und die vier Bereiche, die sind so plastisch. Es gibt, wenn ich die jetzt erwähne, niemand in dem Raum, der sagt, ich habe keine Ahnung, von wo der Hans-Peter heute redet. Ihr wisst genau, wovon ich rede heute. Es ist nicht kompliziert. Das ist gut nach so einem Tag, wo man ein bisschen müde ist, weil das kann jeder leicht nachvollziehen. Und vier Dinge, die unser Herz kaputt machen, wir reden ja über gesund werden im Glauben, vier Dinge machen unser Herz kaputt und es gibt natürlich mehr, aber über die vier will ich reden. Es ist Schuld, Zorn, Gier und Neid. Die vier Dinge, die unser Herz krank machen oder kaputt machen. Und ich erwähne die vier nur ganz kurz. Erstens, Schuld. Schuld sagt, ich schulde dir etwas. Wenn ein Mensch schuldig ist, Schuld mit sich rumträgt, dieser Mensch weiß, ich schulde dem anderen eigentlich etwas. Ich schulde ihm eine Erklärung, ich schulde eine Entschuldigung, ich schulde ihm eine Wiedergutmachung, ich schulde dem anderen etwas, aber ich traue mich nicht, es zu tun, denn es ist zu peinlich. Wenn der rausfindet, was ich getan habe, der wird mich nie mehr ernst nehmen. Der wird schockiert sein. Und das ist die Schuld, die einen Menschen belastet. Und der Grund, warum er sie nicht bekennt, ist, weil er Angst hat. Und darum behalte ich diese Schuld lieber für mich. Und Menschen, die Schuld haben, die tragen ein kleines Geheimnis mit sich rum, das sie niemand sagen. Sie lügen sogar, wenn jemand diesem Geheimnis nahe kommt, damit es niemand entdeckt. Das ist Schuld. Schuld, wenn man in einer Firma, in einem Team jemand hat, der Schuld rumträgt, da ist immer eine Atmosphäre des Misstrauens. Man traut dem anderen nicht ganz. Egal, wo du arbeitest, wenn es da einen gibt, der schuldig ist, da kannst du über gewisse Themen reden, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und weiter nicht mehr. Denn da ist ein Geheimnis und das nicht, darf nicht gelüftet werden. Der zweite Punkt, der unser Herz krank macht, ist Zorn. Schuld sagt, ich schulde dir etwas. Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Übrigens, Zorn hat einen ganz einfachen Ursprung. Ich weiß genau, wann du zornig bist und ich weiß genau, wann ich zornig bin. Ich bin dann zornig, wenn ich nicht kriege, was ich will. Punkt. Und du auch. Das ist ja so. Wir sind halt so gestrickt. Ja, die Frauen sagen, nein, ich bin nur aufgeregt, aber das ist im Prinzip dasselbe, ist halt ein netteres Wort. Zornige Menschen sind verletzte Menschen. Zornige Menschen sind irgendwo verletzt worden und weil sie verletzt wurden, schuldet ihnen derjenige etwas, der sie verletzt hat. Zornige Menschen sagen, dieser Mensch hat mir etwas genommen und darum schuldet er mir etwas. Ich nehme immer das Beispiel, weil das kommt in der Seelsorge regelmäßig vor. Ein Mann, der sagt, mein Vater, der hat meine Familie, meine Mutter verlassen, als ich 12 Jahre alt war, ist mit einer anderen abgehauen. Damit hat mein Vater mich beraubt, der schönen Weihnachtsfeste, der Geburtstage. Mein Vater hat mir meine Kindheit geraubt und darum schuldet er mir etwas und darum habe ich ein Recht, zornig auf ihn zu sein. So funktioniert das. Jemand schuldet dir etwas und darum bist du zornig. Es geht um eine Schuld, die zurückbezahlt werden muss. Wenn du in einer Firma bist oder auch in einer Familie, wo jemand Zorn mit sich rumträgt, dann versucht der immer, das zurückzuzahlen. Und wenn die Gelegenheit kommt, dann zahlt er dir es zurück. Verbal oder wie immer anders. Das sind zornige Menschen. Das Dritte, was unser Herz kaputt macht, ist die Gier. Schuld sagt, ich schulde dir etwas. Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Die Gier sagt, ich schulde mir etwas. Der gierige Mensch sagt, ich habe das und das verdient, aus dem und dem Grund. Das steht mir zu, ich schulde mir etwas. Gier ist wahrscheinlich der am besten getarnte Feind des Herzens, weil niemand gibt gerne zu, dass er gierig ist. Wenn du gierig bist, dann gehst du nicht rum und sagst, ich bin gierig, weil wir wissen, es ist eher hässlich. Und darum sagen wir das nicht so. Wir sagen lieber, zum Beispiel, wenn es zum Geld kommt. Man kann ja gierig sein in verschiedenen Bereichen. Wenn es zum Geld kommt, sagen wir dann, ich bin vorsichtig, wie ich mein Geld ausgebe, ich lasse mich nicht ausnützen. Das klingt netter. Aber im Prinzip ist es Gier. Meistens. Wir sagen es nur anders, weil wir wissen, Gier ist nicht schön. Oder wir sagen, ich muss ja vernünftig mit meinem Geld umgehen, ich muss ja aufpassen. Das kann Gier sein. Nur ein bisschen netter umschrieben. Gierige Menschen lassen dich nie wissen, wie viel sie haben, weil sie haben immer Angst, weniger zu haben als die anderen. Das ist ein ganz typisches Zeichen. In einer Firma schaffen sie, auch in der Familie, eine Atmosphäre der Geheimnistuerei. Ein gieriger Mensch, der fragt sich immer, arbeitet der andere weniger als ich? Vielleicht verdient er sogar mehr? Aber die vielleicht mehr als der, als ich musste. Es wird immer abgewogen. Das ist ein Zeichen, dass ich damit kämpfe. Und dann noch das vierte und letzte für uns jetzt ist Eifersucht oder Neid. Wenn die Schuld sagt, ich schulde dir etwas, Zorn sagt, du schuldest mir etwas, die Gier sagt, ich schulde mir etwas, dann sagt die Eifersucht oder der Neid, Gott schuldet mir etwas. Das ist dann, wenn du sagst, Gott, du schuldest mir einen Körper, ein Aussehen, wie sie hat, aber doch nicht das hier. Du schuldest mir was, Gott. Das habe ich mir nie ausgesucht, das will ich nicht. Und darum bin ich eifersüchtig, wenn eine andere besser aussieht. Eifersucht sagt, Gott, du schenkst den anderen so viel und mir so wenig. Ich bin immer der Zweite. Gott, du schuldest mir etwas, dass ich auch mal Erster bin. Und der gierige oder der neidische Mensch, der glaubt immer, er ist schlechter dran als andere und darum schuldet Gott ihm etwas. Übrigens, wenn du wissen willst, ob dein Herz ein Problem hat mit Neid, ist ganz einfach herauszufinden. Wenn du dich heimlich darüber freust, wenn jemand, der erfolgreicher ist als du, total versagt. Man nennt das bei Deutsch Schadenfreude. Wenn das in deinem Herzen ist, dann hast du Neid. Das ist ein ganz klares Zeichen. Neid kommt vom Vergleichen. Ich will besser sein als der andere. Kierkegaard hat das so schön gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und Neid wird kaum ermutigen, wenn du in einer Firma bist, in einer Familie, wo Neid herrscht. Da wird ganz wenig ermutigt. Die Fehler werden dir sofort gezeigt. Das ist ein Zeichen, da herrscht Neid in diesem Umfeld. Jetzt ist es so, dass die Bibel macht eine ganz klare Analyse unserer Probleme. Aber das Schöne ist bei Jesus, er ist unser Arzt. Er gibt uns auch die Therapie. Und er zeigt uns, wie wir auch in der Seele gesund werden können durch seinen Geist. Und die schlechte Botschaft ist die, ich kenne dich zwar nicht, aber eins weiß ich. Du und dein Herz kämpfst mehr oder weniger mit Schuld, mit Zorn, mit Gier und Neid. Wenn du das nicht tust, komm nachher zu mir, ich möchte dich kennenlernen. Es ist ein Menschenproblem. Das ist nicht, weil du schlechter bist oder besser als andere. Wir sind so gestrickt. Und es kommt darauf an, wie du aufgewachsen bist, ob du geliebt wurdest, bedingungslos oder nicht. Das bestimmt das Maß unseres Neides, unserer Gier und so weiter, ist ganz klar. Das ist die schlechte Botschaft. Wir alle haben ein krankes Herz. Aber die gute Botschaft ist die, wir müssen uns nicht von diesen vier Dingen bestimmen lassen. Und die ganz gute Botschaft ist die, es ist relativ einfach, diese vier Feinde loszuwerden, aber ich muss etwas dazu sagen, es ist nicht leicht. Es ist sogar so, weil unser eigenes Herz im Wege steht, ist es uns sogar unmöglich, diese vier Feinde loszuwerden, dazu brauchen wir Jesus. Ohne dass Jesus uns da eingreift und uns die Freiheit gibt, können wir es nicht tun. Das, was ich gerade gesagt habe, schon, genau. Übrigens, wenn ihr wollt, das könnt ihr dann haben, das Simon kann das, kannst das irgendwo runterladen dann. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Was sagt uns Jesus, wie wir mit diesen vier Feinden umgehen können? Mit seinem Geist und mit seiner Kraft, nicht mit eigener. Wenn du Pädagoge bist oder Psychologe oder da ein bisschen bewandert bist, wirst du mir jetzt in allem, was ich sage, egal ob du gläubig bist oder nicht, du wirst mir Recht geben. Denn das, was ich jetzt sage, sagt die Pädagogik und die Psychologie ganz klar. Übrigens, gute Pädagogik und gute Psychologie findest du immer in der Bibel. Das fasziniert mich so am Wort Gottes. Und das Problem ist nur, dass die Psychologie dir nicht die Kraft gibt, es zu tun. Das ist der Unterschied. Dazu brauchen wir den Geist Jesu Christi. Nun, erstens, was ist die Lösung, wenn ich mit Schuld belastet bin? Und die Antwort, die hättet ihr alle gewusst, oder die meisten von euch, ich muss sie bekennen. Aber schlag's mal auf Psalm 32, Verse 1 bis 5. Psalm 32, die Verse 1 bis 5. Da ist der David, der damals Ehebruch begangen mit der Bathseba und hat es aber verheimlicht. Lesen wir da, wie es ihm da ging. Er hatte Schuld, er war belastet. Da lesen wir in Psalm 32, Vers 1, glücklich der, dem die Übertretungen vergeben, dem die Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und an dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Schuld, die du geheim hältst, das Geheimnis, das du rumträgst, das erdrückt dich. Es nimmt dir alle Kraft, alle Freude im Leben. Es belastet dich. Darum reden wir auch von Schuldenlast. Schuld ist eine Last, die du trägst und die dich erdrückt. Und das Schöne an Jesus ist, er nimmt sie uns ab. Wisst ihr, was das Komische ist? Dass wir oft glauben, also ein Christ ist schon ein armer Kerl. Jetzt, wenn der schuldig ist, jetzt muss er das bekennen, was der alles tun muss. Im Gegenteil. Als Christ darf ich bekennen und kann es loswerden. Das ist eines der größten Vorrechte, die es gibt. Ich muss meine Schuld nicht mittragen. Ich kann sie ablegen, bekennen und abgeben. Eine Frage, die ich oft bekomme, ist, wie ist es, wenn ich Schuld habe? Genügt es, wenn ich die Schuld Gott bekenne? Ist es dann erledigt? Oder muss ich sie auch vor Menschen bekennen? Nun, es kommt darauf an, ob es eine private oder eine öffentliche Schuld ist. Das heißt, ob es andere Menschen betroffen hat oder nicht. Ich glaube, es war 2 oder 3 Mal, kam es bis jetzt vor, da kam, ich glaube, es waren junge Männer, ja, der kam zu mir nach einer Predigt, was weiß ich, und sagt, Hans-Peter, ich muss um Entschuldigung bitten. Und ich sagte, komisch, wir haben uns noch nie gesehen. Ich habe gesagt, ja, weißt du was, als ich da saß und zuhörte und so weiter, ich habe da so Neid gehabt oder Aggressionen oder was immer es war, keine Ahnung, ich möchte mich entschuldigen. Ich habe gesagt, es ist nett, dass du das sagst, aber das kannst du mit Gott ausmachen. Ich weiß ja gar nichts davon. Das brauchst du mir nicht sagen. Aber wenn du mir nach der Predigt eine raufhaust, weil sie nicht gefallen hat, dann genügt es nicht, wenn du heute Abend sagst, Gott, vergib mir, ich habe meine runtergehauen. Dann wäre es gut, wenn du auch zu mir kommst und sagst, tut mir leid, weil das soll man halt nicht unbedingt tun, oder? Und zu. Das Zweite, es sind noch andere Bibelstellen und so weiter. Jakobus 5,16 gefällt mir so. Bekennt einander die Sünden, da geht es um Heilung im Jakobus Kapitel 5. Und da sagt der Apostel, bekennt einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Weil es geht nicht nur um die Heilung des Leibes, sondern es geht auch um die Heilung der Psyche, psychosomatische Heilung in dem Fall. Das nächste, was tun wir mit Zorn? Was ist die Lösung für Zorn? Nun, die Antwort ist wieder, wie ich gesagt habe, extrem einfach. Du musst einfach vergeben. Und wir wissen das. Allerdings steht unser eigenes Herz im Wege und wir können es oft nicht. Wir sind nicht in der Lage, es zu tun. Wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und schlag's mal auf Epheser Kapitel 4. Epheser, da schreibt der Paulus einiges über Zorn im Epheserbrief. Epheser Kapitel 4, da schreibt der Apostel im Vers 26 und 27, zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Die Sonne gehe nicht unter über deinen Zorn. Das heißt, am Abend, bevor der Abend untergeht, bereinige es, sprich es aus und vergib. Und dann lesen wir noch in den letzten 2 Versen, Epheser 4, Vers 31. Da schreibt der Apostel so ganz einfach, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Wisst ihr, was Paulus hier sagt? Übrigens sagt er, wenn du wütend bist und Zorn hast, dann tu es weg. Ja, wie? Wie, wenn das so einfach geht? Es sei weggetan. Die Antwort ist im nächsten Vers. Im nächsten Vers sagt Paulus, seid aber zunehmend gütig, zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander wie? So wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Warum können wir vergeben? Weil Christus uns vergeben hat und uns befähigt zu vergeben. Das ist das Geheimnis. Es ist wiederum Christus selbst. Aus eigener Kraft ist es schwierig bis unmöglich. Wir brauchen dazu Jesus und seine Vergebung. Übrigens, was ist Vergebung? Vergebung sagt, diese Person schuldet mir etwas. Ich gehe wieder zurück zum Vater. Mein Vater schuldet mir meine Kindheit. Er hat mich beraubt. Aber wisst ihr, was Vergebung sagt? Vergebung sagt, Vater, du schuldest mir meine Kindheit nicht länger, die du mir genommen hast. Es ist vergeben. Vergebung benennt, was falsch gelaufen ist und streicht die Schuld. Es ist weg. Das ist Vergebung. Und die Sache ist nun die, in der Realität, wir wissen das, wenn du zornig bist, wenn dich jemand verletzt hat, dann vergibst du ihm und du tust es, weil du weißt, es ist richtig, nicht weil du dich danach fühlst. Übrigens, du wirst dich kaum je danach fühlen zu vergeben. Das ist die absolute Ausnahme. Weil deine Gefühle sagen immer, dieser Trottel, was der mir angetan hat, wenn du wüsstest, was die mir angetan hat. Das, was du, was dein Herz sagt. Und dann sagt aber dein Verstand, ich will gesund werden. Und darum vergebe ich ihm. Seht ihr, die Sache ist ja die, wenn du zornig bist auf jemanden, wir haben bei uns ein Sprichwort, das heißt, du trägst ihm etwas nach. Wer trägt die Last schon wieder? Du trägst. Du, der du nicht vergibst. Du trägst jeden Tag etwas nach. Du trägst eine Last. Und das Angebot Gottes ist, du kannst die Last ablegen. Du kannst vergeben. Aber das ist ein Willensakt, kein Gefühlsakt. Und du wirst vergeben. Und am nächsten Tag siehst du den Typen wieder und denkst, na, was der mir angetan, den kann ich nicht vergeben. Dann vergib wieder. Einmal, das ist ein Lebensstil. Einmal hat Petrus den Jesus gefragt, wie oft soll ich vergeben? 7-mal? Und er sagt, nein, ein bisschen länger. 7-mal, 70-mal. 490-mal. Es ist normal, dass das Gefühl hochkommt, ja, ich habe ihm zwar im Kopf vergeben, aber nicht wirklich. Doch, du hast wirklich vergeben. Nur dein Gefühl kommt noch nicht dazu. Und es ist so, wenn du dich entscheidest, willentlich zu vergeben, dein Wille ist hier, dein Gefühl ist aber hier. Du sagst, der verdient die Vergebung gar nicht. Der soll leiden. Das Problem ist, du leidest. Das ist ja das Paradoxe an der Sache. Aber wenn du dann willentlich 7-mal, 70-mal vergibst, dann geschieht Folgendes. Dein Gefühl kommt immer näher zu deiner Willensentscheidung dazu. Und es kommt der Moment, muss nicht, aber kann sein, wo du den Menschen ansiehst und wirklich Liebe empfindest. Ich habe das selbst erlebt. Und darum weiß ich, dass es wahr ist. Übrigens, bei all diesen Dingen, ob es um Schuld bekennen, ob es um Vergebung geht, geht es nicht darum, ob du dich danach fühlst, denn wir sollten unser Herz trainieren, üben. Seht ihr, oftmals, ich mache ganz gerne Sport in der Regel, aber ich fühle mich nicht immer danach. Aber ich komme manchmal komme ich nach Hause, alles, was ich will, ist ein Bier, Chips und irgendein Western im Fernseher. Einfach entspannen, das ist, was ich will. Und dann denke ich mir, aber nein, jetzt habe ich ein paar Tage nichts mehr da, ich bin ein fauler Hund. Und dann überwinde ich den inneren Schweinehund, wie man so bei uns sagt, ziehe meine Laufklamotten an, gehe rauf, gegen mein Gefühl total. Lauf rauf und lauf wieder runter und wisst ihr, was geschehen ist? Ich habe meine Muskeln trainiert. Ob du dich danach fühlst zu vergeben oder nicht, ist irrelevant. Indem du es tust, trainierst du dein Herz. Dein Herz wird gesund. Das dritte ist, was tun wir mit Gier? Und die Antwort ist wieder ziemlich einfach. Gib großzügig. Jesus hat gesagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und wenn es zum Geld kommt, sagt Paulus, die Liebe nach Geld ist die Wurzel allen Übels. Nicht das Geld. Ich kenne Leute, die haben sehr viel Geld, aber wenig Liebe zu Geld. Die geben es extrem großzügig. Ich kenne Leute mit viel Geld, die lieben Geld sehr, die haben nie genug. Ich kenne Menschen mit sehr wenig Geld und die lieben Geld, sind geizig. Und dann kenne ich auch Menschen mit wenig Geld, die lieben das Geld nicht so. Die geben trotzdem. Das heißt, nicht die Menge von Geld ist ausschlaggebend. Es ist eine Herzenssache, wie wir damit umgehen. Es ist Habsucht. Übrigens, Apostelgeschichte 20, 35 ist ein Jesuswort, wo wir lesen, geben ist seliger als nehmen. Glauben wir das eigentlich als Christen? Oder ist es ein nettes Wort? Selig übrigens heißt glücklich. Was Jesus sagt, Makarios, geben macht dich glücklicher als nehmen. Das ist interessant. Ich bin nicht sicher, ob wir das wirklich glauben. Aber ich glaube, es stimmt. Und wenn ich Probleme habe, wenn mein Herz Probleme hat mit Gier, dann ist die einzige Lösung, du musst großzügig geben lernen, und zwar so, dass es weh tut. Weil nur Großzügigkeit bricht die Macht von Gier in deinem Herzen, sonst gar nichts. Ganz interessant. Nur geben befreit uns von Gier. Es ist ja, wenn ich euch jetzt fragen würde, willst du ein gieriger Mensch sein? Würdet ihr sagen, na, kein Fall. Okay, dann gib. Vielleicht kennst du jemanden in deiner Straße, in deiner Kirche, die ganz wenig haben, dann gib mal 1.000 Euro. Das bringt dich nicht um. Und weißt du, was geschieht dann auch? Wenn man lernt, das zu tun, erstens ist es eine große Freude und zweitens wird dein Herz immer schöner. Wenn du denkst an die Menschen, die du kennst, was sind schöne Menschen, die du gerne hast? Das sind großzügige Menschen. Die hast du gerne. Bei wem halten wir ihr Abstand? Gierige Menschen, neidische Menschen. Die Frage ist, was sind wir selber? Frag mal jemand, der dich gerne hat. Ganz gut, das zu tun. Ehrliche Antworten zu kriegen. Ich muss ehrlich sagen, als ich auch über... Weißt du was, wenn man sowas vorbereitet, ich sage euch, das ist ganz schön schwer. Weil ich finde mich ja überall. Bei jedem Punkt finde ich mich. Und bei Gier, ich glaube, bei mir ist Geld ist nicht so, das haben wir gelernt, ich und meine Frau über die Jahre, und das macht uns große Freude zu geben auch. Aber oft ist es mit der Zeit, wo man auch gierig sein kann. Wo man Zeit für mich. Und wo man lernen muss, auch großzügig zu sein. Dann noch das Letzte, was ist die Lösung für Eifersucht oder für Neid? Und die Antwort wiederum ist nicht kompliziert. Feiere den Erfolg des anderen. Im 1. Petrus 2 steht so ein gutes Wort. 1. Petrus 2, Vers 1. Da sagt der Apostel, wiederum, das steht so platt da. Da sagt er, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Paulus sagt, hast du ein Problem mit Neid? Du wisst was, ist nicht so schwierig. Leg's ab. Ja, wie, Petrus? Wie geht das jetzt wieder? Nun, die Antwort ist, im Hebräer 3, Vers 13 ist es schön formuliert. Da nehme ich es mal her. Nochmal ein biblisches Wort. Hebräer 3, Vers 13. Da schreibt der Verfasser vom Hebräerbrief, ermuntert oder ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Was müssen wir tun, um Neid und Eifersucht loszuwerden oder einzudämmen? Ich muss den anderen loben, ermutigen, den Erfolg des anderen feiern. Das heißt, ich muss zum anderen gehen und ihm sagen, das hast echt super gemacht, gut gemacht, fantastisch. Einfach, wenn ein anderer Erfolg hat, den Erfolg des anderen feiern. Und wisst ihr was, es genügt nicht, das zu denken, zu sagen, boah, das hat er echt gut gemacht, aber ich behalte es für mich, weil sonst wird er ja stolz. Das ist ein völlig unbiblisches Denken. Wir müssen den Mund auftun, es muss über unsere Lippen, der andere muss es hören, weil sonst weiß er es ja nicht. Und in der Praxis sollte das eigentlich so aussehen, dass Wenn du eine Firma hast und die geht gerade nicht so gut, aus welchen Gründen immer, drei Straßen weiter ist eine ähnliche Firma, die blüht, dass du den anrufst und sagst, ich wollte dir nur mal sagen, gratuliere, dass deine Firma so gut läuft. Finde ich super. Das wäre normales christliches Leben. Dasselbe gilt für Christengemeinden. Wenn du vielleicht in einer Gemeinde bist, vielleicht sogar der Pfarrer, der Prediger einer Gemeinde, wo sonntags halt mal so 40 Leute kommen und drei Straßen weiter ist eine junge Gemeinde und da kommen 300 hin jeden Sonntag, weißt du, was du tun sollst? Den Pfarrer anrufen und sagen, ich freue mich so, dass Gott euch so segnet und dass ihr so einen Zuspruch habt von Menschen. Das wäre normales christliches Leben. Aber wisst ihr, was unter Christen oft ist? So viel Neid, so viel Eifersucht, so viel Gier, so viel Missgunst. Seht ihr, das ist, wo unser Herz krank ist. Und das ist, wo wir lesen, wir sollten gesund werden im Glauben, damit unsere Seele gesund wird, damit der Glaube uns dann heilen kann. Und es ist eine Entscheidung zu sagen, ja, ich will nicht mehr eifersüchtig sein. Ich will das tun, was recht ist. Wenn da eine ist, die zweimal so hübsch ist wie du, hast du zwei Möglichkeiten zu sagen, ja, die blöde Dusse da drüben. Oder du gehst hin und sagst, das Kleid steht dir wirklich gut. Und du musst dich nicht danach fühlen. Du musst dein Herz trainieren. Darum geht's. Seht ihr, manchmal unter Christen reden wir über hohe theologische Wahrheiten und wir haben nicht mal gelernt, die einfachsten täglichen Dinge einer christlichen Lebens zu leben. Das tut mir oft weh. Wir reden über die großen geistlichen Dinge und wissen in der Früh nicht mal, dass man Guten Morgen sagt, wenn man reinkommt. Ist ja auch der Katastrophe. Die einfachsten, normalen Dinge, den anderen zu zeigen, dass ich lebe. Und ihn wertschätzen. Noch ein letztes Zusatz ist der. Es kann jetzt sein, dass jemand sagt, ja, ich will ein großzügiger Mensch sein. Ich will das sein, ich weiß, es ist richtig. Und dann sagt Gott, okay, dann gib da mal 1.000 Euro dieser Mutter mit den Kindern, die hat ziemlich wenig. Und dann sagst du, ja, na Gott, zuerst musst du mein Herz großzügig machen, dann werde ich geben. Sagt Gott, na, gib und dann wirst du ein großzügiges Herz kriegen. Seht ihr, wenn du lernst, das zu tun, was recht ist, mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe des Geistes Jesu in dir, dann wirst du 2 Jahre später in den Spiegel schauen und du siehst einen großzügigen Menschen. Ich liebe einen Vers im 1. Timotheus 4,7, der heißt im Deutschen, übet euch in der Gottesfurcht. Im Englischen ist es noch schöner, train yourself to be godly. Es ist eine Übung. Es sind tägliche Übungen, wie Gott an und mit uns arbeitet. Es geht nicht über Nacht. Eine weitere Gefahr besteht noch, dass du jetzt hier sitzt und sagst, die CD kaufe ich, weil die braucht mein Ehemann oder wer immer. Dann hast du es auch missverstanden, denn es geht um dein Herz und um mein Herz. Ich brauche das und ich muss damit umgehen lernen. Und darum als Abschluss, wenn du ein Geheimnis mit dir rumschleppst, das niemand kennt und du Angst hast, es zu bekennen, du Angst hast, dass es jemand rausfindet, dann möchte ich dich ermutigen, diese Woche jetzt, bekenne es. Am Dauernhof ist genug Platz für das Zeug. Lass deine Schuld hier, red mit jemandem und bete darüber. Nimm es nicht mit nach Hause. Wenn du zornig, enttäuscht, wenn dir das besser gefällt bist, auf jemanden bist, wenn du zornig bist. Weißt du übrigens, Ich kann dir ganz leicht sagen, ob du zornig bist oder nicht, deinem Herz. Wenn du nachts im Bett die geheimen Diskussionen hast mit dem anderen und du gewinnst immer. Das ist ein Zeichen, dass du Zorn hast. Dann vergib. Vergib es dem vor Gott und wenn es einen Menschen betrifft, ruf ihn an, schreib ihm ein Mail, vergib ihm, dann hörst du auf, die Last rumtragen zu müssen. Bist du gierig? Ja, vielleicht sagst du, ja, Hans-Peter, du hast keine Ahnung, ich bin in einer armen Familie groß geworden, wir mussten immer sparen und das kann gut sein, dass du sorgfältig leben musst. Aber es ist trotzdem eine Herzenssache, ob ich gebe oder ob ich neidisch bin. Es kommt nicht darauf an, wie viel, es kommt darauf an, ob. Und beneidest du jemanden, beneidest du Menschen, die schöner, besser, erfolgreicher sind als du? Weißt du, wie man also auch erkennt, Menschen, die neidisch sind, fühlen sich meistens unwohl unter populären Menschen. Weil die sind ja alle schöner und besser und schneller. Und dann denkt man sich, ja, mit denen, da ist man unbeholfen. Man fühlt sich unwohl. Das ist oft Neid. Statt dass ich für die bete, sie gerne habe und ihnen ein Kompliment mache. Also wenn das so ist, dann lerne einfach auf den zuzugehen und ein Kompliment zu machen, auch wenn du dich in dem Moment nicht danach fühlst. Und noch ein letztes, die unterschwellige Motivation für all die vier Dinge, die ich jetzt benannt habe, ist immer Angst. Ich habe Angst, die Wahrheit zu bekennen, weil ich Angst habe, meinen Ruf zu verlieren. Ich habe Angst zu vergeben, weil ich nicht nochmal verletzt werden will. Ich habe Angst, großzügig zu sein, weil dann könnte ich zu kurz kommen. Ich habe Angst, den Erfolg des anderen zu feiern, weil dann bin ich nicht mehr im Mittelpunkt. Die Motivation ist immer Angst und Angst ist kein guter Motivator. Angst lähmt Menschen und hindert uns, gesund zu werden. Und in all dem, sei dir gewiss, wir haben Jesus. Ein lieber alter Pfarrer hat mal gesagt, Jesus ist der geheime Motor in unserem Leben. Und er befähigt uns. Und wenn Jesus sagt, vergib, dann kann ich vergeben. Wenn Jesus sagt, bekenne, dann kann ich bekennen. Wenn Jesus sagt, gib, dann kann ich geben. Und wenn Jesus sagt, mach Komplimente, ermutige, dann kann ich ermutigen. Und das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Wir müssen nicht das bleiben, was wir sind. Wir dürfen Schritt für Schritt gesunden. Ich bin der Herr, euer Arzt. Und Gott will, dass wir gesund werden an Körper, Seele und Leib. Ich bete noch zusammen. Lieber Vater, ich danke dir jetzt für dein gutes Wort wieder. Ich danke dir, dass du klar zu uns redest. Durch die Bibel, durch Jesus Christus, durch deinen Heiligen Geist. Danke, Herr, dass wir wissen, was recht ist. Es ist nicht nur klar, es ist auch logisch. Es ist nachvollziehbar. Und doch, Herr, steht unser eigenes Herz im Wege, weil wir stolz sind, weil wir oft neidisch sind, weil wir missgünstig sind. Herr, vergib uns das und schenk uns, dass wir da weitergehen, unser Herz trainieren und aus deiner Kraft heraus bekennen, vergeben, geben und ermutigen. Herr, nur du kannst das schenken und wir wollen uns auch darauf einlassen und dir vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Amen.